Wir haben ja auch als Green Flexibility und unter anderem auch mit dem ganzen Input, den wir aus unserem ersten FCA haben, aus einem Jahr Betriebsdauer, den ganzen Daten, diesen Blueprint entwickelt. Wir hoffen durchaus, dass der auch dafür sorgt, dass wir gewisse Leitplanken und auch unsere Perspektive als Batteriespeicherbetreiber ganz transparent und offen darlegen und dass man möglichst viele FCAs innerhalb dieser Leitplanken realisiert bekommt. Ich glaube, es gibt ein ureigenes Interesse von den meisten Verteilnetzbetreibern in Deutschland, dass auch bei denen im Netz Batteriespeicher gebaut werden. Ihr habt auch eine gute Photovoltaikspitze und wenn man dann dafür sorgt, dass Batteriespeicher im Rahmen von einem FCA entsprechend da auch gegenwirken können, dann ist der Effekt von Batteriespeichern im Verteilnetz meistens einer, der dazu führt, dass ich weniger Netzausbau brauche.
Wir machen schon lange Jahre bei uns im Netz eine Lastprognose und diese Daten tauschen wir miteinander aus, haben wir an der Schnittstelle gebaut, alles fein. Und jetzt kommen aber noch 8 weitere sogenannte Bessies dazu, wie die in Immelstadt. So, und das in Kombination, das kumuliert sich jetzt auf, wird mit diesem vorhandenen netzneutralen Vertrag, ich sage immer FCA 1.0, nicht mehr funktionieren. Und deswegen ist man da auch im Austausch, dass wir diesen netzneutralen Vertrag jetzt intensiv auch ausarbeiten und weiterentwickeln.
Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Ein Thema, das heute an vielen Stellen diskutiert wird, sind flexible Netzanschlussvereinbarungen oder auf Englisch Flexible Connection Agreements, kurz FCAs. Wir hatten im März schon einmal über das Thema Netzanschlüsse gesprochen, vor allem über die Frage, wer nach welchen Kriterien darüber bestimmt, ob ein Projekt den gewünschten Netzanschluss bekommt oder nicht. Heute wollen wir noch etwas tiefer einsteigen und diskutieren, wie sich der Anschluss immer neuer Kapazitäten, vor allem bei großen Batteriespeichern, auf den Betrieb der Stromnetze auswirkt. Warum und wie Netzbetreiber den Betrieb einschränken wollen oder einschränken müssen, um die sichere Stromversorgung zu gewährleisten. Wir besprechen, wie sich solche Vereinbarungen fair für beide Seiten gestalten lassen, nämlich so, dass sich der Netzbetrieb noch gut steuern lässt, aber auch so, dass der Batteriebetreiber seinen Stromanschluss bestmöglich nutzen kann und gegenüber anderen Verbrauchern wie Industriebetrieben beispielsweise keine Nachteile hat. Diese Fragen werden nämlich gerade von vielen Seiten diskutiert. Kann der Netzbetreiber in seinem Netzgebiet einfach Regeln aufstellen? Muss er sich dabei auch an Regeln halten? Müssen Betreiber Einschränkungen einfach hinnehmen? Können sie auf eine Entschädigung pochen oder können sie für den Dienst am Netz sogar belohnt werden? All das ist noch in der Schwebe, weil erst wenige FCAs für Großspeicher bisher abgeschlossen wurden. Wir wollen heute einen Beitrag zu dieser Diskussion leisten und ich habe deshalb einen Netzbetreiber und eine Batteriebetreiberin und Investorin zu Gast, die schon eine Netzanschlussvereinbarung getroffen haben, mit der anscheinend beide ganz zufrieden sind und die sich wünschen, dass ihr Beispiel der Zusammenarbeit Schule macht. Ich begrüße zum einen Leandra Böß, zurück im Podcast. Sie hat sich schon im Studium mit Batterieoptimierung befasst, war dann bei McKinsey, Green Fortress und Entrix und ist nun Direktorin für Asset Management beim Batteriespeicherentwickler Green Flexibility. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Hallo, Frau Böß.
Hallo, schönen guten Tag.
Zum anderen begrüße ich Volker Wiegand. Sie sind Geschäftsführer der Allgäu Netz GmbH und Co. KG in Kempten und kümmern sich unter anderem um das Netzintegrationskonzept für Großspeicher. Zum Hintergrund können wir noch sagen, Sie haben Bauingenieurwesen studiert und ein Studium zum Netzingenieur abgeschlossen und arbeiten seit 2014 in der Stromversorgung. Schön, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen.
Hallo, Frau Lichner.
Sie hören heute den PV Magazine Podcast und Green Flexibility ist der Initiativpartner der heutigen Folge. Bevor wir über FCAs sprechen, lassen Sie uns zunächst einen Blick auf die heutige Situation werfen. Im letzten Jahr hat es die hohe Anzahl an Netzanschlussanfragen bei Netzbetreibern von Großbatteriespeichern sogar in die Nachrichten geschafft. Die Rede war vom Batterietsunami. Wie ist das Bild heute, Frau Böß?
Wir sehen, dass erste VNBs und ja auch alle ÜNBs den Wegfall des Windhundprinzips in die Wege leiten und der Fokus viel mehr auf der Projektreife liegt. Das sorgt vor allem dafür, dass viele Zombie-Projekte, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, das sind quasi Projekte, die eigentlich land- und baugenehmigungsseitig oder flächen- und baugenehmigungsseitig noch nicht sehr weit vorangeschritten sind und einfach mal auf gut Glück versucht haben, einen Netzanschluss zu sichern, die fallen somit raus. Und wir sehen jetzt keine riesige Entspannung dadurch, aber ich glaube durchaus etwas weniger Druck bezüglich des Anschlussanfragen, weil einfach eine höhere Anforderung an die Reife der Projekte gestellt wird. Und was wir auch sehen, ist, dass erste Betriebserfahrungen am Markt auch auf der Netzbetreiberseite mehr Sicherheit bringen und auch mehr Netzbetreiber immer auf uns zukommen, um über das Thema FCAs zu sprechen. Was wir auch sehen, ist, dass die Branche, die Batteriespeicherbranche, sehr aktiv nach Lösungen sucht, um entsprechend diesen Tsunami auch für die Netzbetreiber handhabbar zu machen.
Wie sieht es in Ihrem Netz aus, Herr Wiegand?
Ja, also so wie Sie das gerade erwähnt haben, Frau Lichner, war das bei uns natürlich auch so. Das fing aber im November 24 schon an, das heißt, jetzt ein bisschen länger schon zurück. Da wurden wir auch, wie die ganze Branche, mit enorm vielen Anfragen überhäuft. Und bei uns jetzt im Netzgebiet der Algonetz waren das so circa 60 Anfragen. Da standen so circa 700 MW dahinter. Jetzt muss man diese Zahlen ein bisschen ins Verhältnis setzen. Wir haben so im Winter eine Jahreshöchstlast von knapp 230 MW. Also wenn man das jetzt runterbricht, war man da auch mehrfach überzeichnet, auch zu größeren Netzgebieten im Verhältnis und mussten uns mit dieser Anfrageflut, möchte man so benennen, auch konstruktiv auseinandersetzen.
Und haben Sie diese Anfrageflut jetzt bewältigt? Kommen noch neue Anfragen nach?
Genau, wir haben uns damals hingesetzt und haben gesagt, wie kriegen wir denn alle Anfragen, die irgendwie was bauen wollen, investieren wollen, Geld verdienen wollen, wie kriegen wir das denn in unserer Rolle als Netzbetreiber diskriminierungsfrei hin? Und über einen, sage ich jetzt mal, sehr konstruktiven, offenen Prozess haben wir es geschafft, dass wir von diesen knapp 60 Anfragen jetzt 8 weitere Verträge, wir hatten ja schon, Sie haben es vorhin erwähnt, einen sogenannten netzneutralen Vertrag, 8 weitere Verträge abschließen konnten. Das sind so circa weitere 70 MW. Und alle anderen haben wir dann im Zuge, das war in Q1 oder im Januar 26, dann entsprechend auch die Mitteilung gegeben, dass jetzt dann die Kapazitäten ausgeschöpft sind und die dann keinen Anschluss mehr erhalten können. Und dann hat sich diese, ich möchte jetzt gar nicht wieder diesen Begriff nehmen von Leandra eben, aber dann hat sich diese Blase aufgelöst, ohne irgendwie Stressen, ohne sonstige Dinge. Das war so, dass viele einfach mal kurz nachgefragt haben, ohne diesen Umsetzungswillen auch. Das hat sich dann zum Schluss gezeigt.
Und wodurch haben sich jetzt diese Projekte ausgezeichnet, die von Ihnen einen Zugang bekommen haben?
Ja, die haben sich dahingegen ausgezeichnet, dass es ein ganz konkreter Umsetzungswille da war. Wie haben wir das abgefragt? Wir haben heute nennt es die ÜMB Reifegradmodell. Das haben wir uns im Januar 25, also vor über einem Jahr, auch überlegt mit 3 einfachen Kriterien, wenn ich die ganz kurz nennen darf. Wir haben abgefragt, bist du bereit, mit uns einen netzneutralen Vertrag abzuschließen? Haben ein paar Punkte genannt, die da drinstehen würden. Haben abgefragt, bist du bereit, BKZ zu zahlen? Das war noch vor der Zeit des BGH-Urteils. Und dann war ein entscheidender Punkt, dann haben wir uns nachweisen lassen, dass es auch Bauwilligkeit gibt in Form einer Baugenehmigung oder in Form eines Aufstellungsbeschlusses aus einem Gemeindebereich, wo dieser Speicher stattfinden soll. Das haben wir uns vorlegen lassen und dann gab es natürlich auch einen Zeitstempel, damit wir das im Ranking irgendwie haben, aber diese 3 Kriterien haben uns dazu in die Lage versetzt, dann sehr konkret mit den genannten Anzahl an Projektierer auch ins Gespräch zu gehen.
Das heißt aber auch, dass die Batteriespeicherinvestoren schon relativ weit auch in Vorleistung gehen mussten, bevor sie sicher waren, dass sie das Projekt auch umsetzen können, oder?
Davon gehe ich jetzt mal aus, weil so ein, sage ich jetzt mal, Baugenehmigung, Ausstellungsbeschluss, also das eine, das waren ja nur so 2 Kreuzliche zum Ankreuzen, das war recht einfach. Aber das andere natürlich bedarf einer gewissen Vorleistung, Vorarbeit, aber ist, finde ich, auch legitim, weil im nächsten Schritt bedeutet es ja auch dann beim Netzbetreiber Aufwand, sich mit diesem Projekt ganz konkret auch auseinanderzusetzen, weil man möchte ja dann auch irgendwie eine Zusage haben, die realistisch auch umsetzbar ist. Von daher haben wir das für angemessen gehalten und es gab auch da hohen Zuspruch.
Frau Bös, wie empfinden Sie das Vorgehen von Allgäu-Netz? Wie gehen Sie mit dem Risiko um? Ich meine, wenn Sie jetzt eine Fläche sichern, ohne zu wissen, ob wirklich an dieser Stelle Netzzugang gewährleistet werden kann, dann besteht ja auch die Gefahr, dass Sie am Ende mit der Fläche gar nichts anfangen können.
Genau, also tatsächlich gibt es in der Projektentwicklung dafür Möglichkeiten, die Verträge so auszugestalten. Fläche sichern heißt nicht immer, dass ich eine Fläche kaufe beispielsweise. Es gibt Möglichkeiten, von Verträgen wieder zurückzutreten. Grundsätzlich ist es ja im gemeinsamen Interesse von dem Flächeneigentümer, der vor unserer Zeit sozusagen oder vor unserer Anfrage die Fläche besessen und vielleicht auch bewirtschaftet hat und unserer Anfrage oder uns als Firma, dass wir da ein gemeinsames Interesse haben, auf dieser Fläche ein Projekt zu realisieren und nicht eine Brachfläche zu haben, auf der kein Batteriespeicher gebaut werden. Also das lässt sich sehr gut gemeinsam mit dem aktuellen Flächeneigentümer vertraglich regeln.
Und wenn Sie nach einer geeigneten Fläche Ausschau halten, haben Sie da genügend Transparenz, um sagen zu können, hier ist ein aussichtsreicher Punkt, wo wir auch wirklich einen Batteriespeicher hinstellen können?
Bezüglich der grundsätzlichen baurechtlichen Betrachtungsweise ja, durchaus, auch was Themen angeht, wie beispielsweise Lärmschutz, der uns sehr wichtig ist, dass wir schauen können, wo ist die nächste Wohnbebauung etc. Das ist sehr gut abbildbar. Das Thema verfügbare Netzkapazitäten stellt uns natürlich vor eine Herausforderung. Das ist nicht ganz so transparent einsehbar, wie es teilweise in anderen europäischen Ländern der Fall ist.
Muss da die Bundesnetzagentur vielleicht noch was regeln, um mehr Transparenz auch herzustellen?
Ich glaube, es ist schwierig, denn nur weil an einem Umspannwerk vielleicht noch ein Schaltfeld frei ist, heißt es noch lange nicht, dass das dazugehörige Netz zu jeder Zeit einen Batteriespeicher integrieren kann. Und ich glaube, deswegen ist der Dialog mit den Netzbetreibern auch so wichtig. Grundsätzlich schauen wir uns viele Daten an rund um die Netze, wo wir Anfragen stellen. Also wir schauen zum Beispiel auch, gibt es da Redispatch-Maßnahmen, also gibt es bereits Engpässe auf der Entladeseite und fahren so eigentlich recht gut, um ganz gut abzuschätzen, ob ein Batteriespeicher möglich wäre. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass ein bisschen Eigenleistung der Projektentwickler auch in Ordnung ist bei solchen Themen, denn dass man sich mit dem Standort beschäftigt, an dem man einen Batteriespeicher bauen möchte, halte ich für wünschenswert und auch in Ordnung. Oder Volker, wie seht ihr das?
Auf jeden Fall. Also es ist, viele sprechen immer darüber, ja, Portale machen und alles digital darstellen, aber das ist so, das ist zum gewissen Teil natürlich möglich, aber es ist, wie Leandra sagt, auch, man muss einfach auch kommunizieren. So, jetzt denke ich an größere Netzbetreiber, wie sollen die 1.000 Anfragen, 2.000 Anfragen kommunizieren? Ich spreche jetzt hier für unser Netzgebiet, deshalb, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Aber das ist auch echt relativ dynamisch hinsichtlich der Erzeugung, auch bei Batterieanfragen. Wenn man das nur mal so darstellt und dann keine Reservierung erfolgt, dann ist das, was Sie sich heute anschauen in so einem Portal, morgen schon wieder ganz anders. Wissen Sie, diese Planungssicherheit und dieses Einloggen, jetzt habe ich hier eine Kapazität und die ist mir jetzt mal zugesagt für einen gewissen Zeitraum, das ist, glaube ich, wichtig auf beiden Seiten. Das erfordert halt mehr, als nur mal im Portal darzustellen, heute sind noch 5 EW, 10 EW, 15 EW, leistbar. Da steckt auch ganz viel Bürokratie und IT macht vieles möglich, aber da steckt so viel Prozessaufwand dahinter, sodass man den Aufwand-Nutzen da ein Stück weit abschätzen muss. Also wie gesagt, Kommunikation ist wichtig, rechtzeitig einloggen, mit in den Prozess einloggen, einen Vorgang generieren, hört sich jetzt furchtbar bürokratisch an, aber damit ist das Projekt bekannt und kann auch in dem Prozess sauber abgearbeitet werden. Alle anfangen so nebenbei mal, wenn ich den oder den kenne oder auch politisch mal nachfragen, das ist die Halbwertszeit nicht wert. Wenn ich das heute treffe, ist es morgen schon wieder anders. Das ist schwierig.
Gibt es dann noch freie Netzkapazitäten? Ich meine, Sie sagten jetzt, Herr Wiegand, dass bei Ihnen praktisch die mögliche einbindbare Batterieleistung quasi ausgeschöpft ist. Wie sieht es in anderen Netzen aus? Gibt es da noch viele freie Ecken?
Also wenn Sie jetzt mich fragen, kann ich natürlich nur für mein Netz sprechen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Netzen aussieht. Ich kenne zwar viele bayerische Stromnetzbetreiber und deren mannigfaltige Arbeit mit Einspeiseleistung und so weiter. Ich kenne nur unser Netz. Und wir haben natürlich, dadurch, dass wir keine Insel sind mit dem vorgelagerten Netzbetreiber, mit den Lechwerken, über diese mögliche Netzkapazitätsgrenze gesprochen, weil wir hängen ja miteinander zusammen. Haben diese Anzahl definiert und sind dann in diesen Auswahlprozess gegangen, wie ich ihn vorhin beschrieben habe. Und in diesem Range haben wir uns bewegt. Und wenn Sie jetzt mal schauen, weiß jetzt, ob ich die Zahl vorhin genannt habe, wir haben aber in Q27, weil die Projekte werden jetzt alle umgesetzt, 110 MW Batteriespeicherleistung bei uns am Netz. Bei einer Höchstlast, die liegt im Moment bei 230, das hatte ich vorhin erwähnt, die geht natürlich ein Stück weit nach oben. Aber das ist eine Quote und die Zahl kenne ich aus dem deutschen Umfeld, die ist schon relativ hoch, bezogen auf Speicherleistung an einem Netz, an einem Verteilnetz. Und man muss ja auch wissen, dass noch andere Industriebetriebe, Gewerbebetriebe auch noch ihren Prozess umstellen wollen, auf Elektrizität eventuell umstellen wollen und so weiter und so fort. Also ich glaube, mit dieser Anzahl an Speicherleistung haben wir jetzt auch relativ viel zu tun, nämlich die dann entsprechend auch im Betrieb ein Stück weit auch zu handeln, also zu handeln von der Netzbetreiberseite. Deswegen auch das Thema FCA.
Ich habe auch Netzbetreiber gehört, die sagen, ja, lass uns erstmal die Batteriespeicher jetzt wirklich anschauen, wie die dann sich im Betrieb tatsächlich verhalten und was man dann noch vielleicht an Kapazitäten freigeben kann, wenn wir wissen, wie es genau funktioniert. Aber Sie haben ja jetzt schon ein bisschen Betriebserfahrung, zumindest mit Green Flexibility, oder?
Ja, wir haben ja Green Flexibility von Algonet natürlich ein großer Partner hier oder eigentlich Gesellschafter, die AIW, die haben schon seit einigen Jahren Speicher am Netz, der in Immenstadt, der Bessi, der wurde ja auch öfters mal in der Presse genannt, den gibt es schon seit über einem Jahr mit einem netzneutralen Vertrag und natürlich haben wir da schon Erfahrungswerte und sehen, wie dieser Speicher bei uns wirkt. Da gehen Sie bei uns in die Netzwerkstelle, da sehen Sie ganz genau, dass in der Mittagsspitze, wo viel PV-Einspeisung ist, auch ein Batteriespeicher, weil er andere Dinge beobachtet, auch noch einspeist und so weiter und so fort. Und diese Daten, die liegen natürlich vor und die haben wir jetzt auch sehr intensiv ausgewertet und verwenden die weiter für die Zukunft.
Jetzt kommen wir zu FCAs, ja, also zu flexiblen Netzanschlussvereinbarungen, die Sie ja vorher sozusagen abschließen, bevor der Batteriespeicher ans Netz gehen kann. Sind die eine geeignete Methode, um den Betrieb innerhalb der Netzbegrenzungen auch sicher durchführen zu können?
Ja, was aus unserer Sicht dabei wichtig ist, ist, dass FCAs ein gewisser Anschlussrahmen sind, dass es Betriebsregeln sind, die einfach für eine Planbarkeit auf beiden Seiten sorgen. Also auf der Netzbetreiberseite und auch auf der Speicherbetreiberseite. Und häufig ermöglichen FCAs erst einen Netzanschluss. Denn ohne FCAs muss der Netzbetreiber davon ausgehen, dass der Batteriespeicher 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr eigentlich tun lassen kann, was er will. Und zwar mit voller Leistung in beide Richtungen. Und das ist häufig nicht möglich, da in wenigen Tagen im Jahr, in wenigen Stunden im Jahr entsprechend eine volle Leistungsabgabe entweder in die Entladeseite oder auch in die Bezugsseite für Probleme im Netz sorgen könnte, aufgrund der Betriebsmittel, aber auch aufgrund von wirtschaftlichen Gesichtspunkten, wie zum Beispiel die Höchstentnahmelast zum vorgelagerten Netz, die entsprechend gesteigert werden könnte. Und deswegen ermöglichen FCAs meistens erst einen Netzanschluss für Batteriespeicher, sind daher aus unserer Sicht begrüßenswert, wenn sie richtig gemacht sind. Wann sind sie richtig gemacht? Wenn die Wirtschaftlichkeit für Batteriespeicher weitergegeben ist. Das ist eigentlich so das Hauptkriterium aus unserer Sicht, denn Batteriespeicher, und das ist ja sehr wichtig, sind weiterhin Anlagen, die keine Subvention erhalten vom deutschen Staat und privat finanziert sind.
Was ist die Aufgabe des FCAs für Sie, Herr Wiegand?
Ganz klar, in meiner Rolle, FCA ist ganz, ganz wichtig, um die Systemstabilität einzuhalten. Also was auf der einen Seite das Marktwirtschaftliche ist, ist bei uns natürlich die Waage, dass dieses neue Asset, man muss ja auch dazu sagen, warum sind wir jetzt alle so irgendwie in der Diskussion und schauen uns das eine oder das andere an, das ist ja ein großes neues Asset, was sowohl auf der Verbrauchs- als auch auf der Einspeiseseite agiert. So, ist sehr flexibel, hat eine hohe Geschwindigkeit. Und das haben die Netze so in der Form früher nicht gehabt. Es ist ein ganz wichtiges Asset in der gesamten Energieinfrastruktur der Zukunft. Es ist aber noch relativ neu. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig. Der Netzanschlussvertrag, das ist ein Papier, das ist die Basis. Und dieses FCA ist, Neandre hat es erwähnt, da stehen ganz wichtige Regeln drin, die auf beiden Seiten akzeptabel, aber zugleich auch sehr, sehr wichtig sind, weil es sonst das eine, also gefährdet die Wirtschaftlichkeit, okay, aber wenn es die Systemstabilität gefährdet, dann haben wir als Netzbetreiber was falsch gemacht, weil das ist unsere ureigenste Aufgabe, die zu gewährleisten. Und deshalb ist dieser Austausch, dieser intensive fachliche Austausch so wichtig, damit da die richtigen Dinge drinstehen.
Aber man könnte ja argumentieren, es gab früher zumindest auch Pumpspeicherkraftwerke und die machen ja schon das Gleiche wie ein Batteriespeicher in beide Richtungen. Einspeisen, ausspeisen.
In beide Richtungen sind Pumpspeicherkraftwerke irgendwie mit 6 Stunden am Start, sind auch, glaube ich, relativ schnell da, aber sind doch ein bisschen träger als ein Batteriespeicher auf jeden Fall. Also da bin ich jetzt, schaue ich mal auf die Batterieseite, aber das ist ja eher ein Kurzzeitspeicher, der auch sehr schnell mal die Richtung ändern kann. Und das machen sie mit so einem großen Pumpspeicherkraftwerk. Zumindest nach meinem Wissen jetzt nicht.
Welche Einschränkungen müssten Sie dann oder wollen Sie einem Batteriespeicher geben, damit der sozusagen in Ihrem Netz handelbar bleibt, Herr Wiegand?
Ja, es geht um die, also ich fange mal so an. Wir müssen ja auch verstärkt darauf schauen, wie sieht denn meine Netzbelastung morgen aus? Also da fängt es eigentlich schon mal an. Ich muss wissen, wie es in meinem Netz jetzt mit der Vektorprognose und auch Archivdaten und so weiter, Vergleichsdaten, denn der Netz aussieht. Nur dann kann ich ja beurteilen, was ich dem, der jetzt bei mir im Netz hängt, mit so einem größeren Speicher, denn eigentlich vorgebe. Und die Vorgabe ist mit Sicherheit in der Geschwindigkeit, wie ein Speicher da starten kann und wirken kann. Das sind aber auch vielleicht Zeitfenster, wo ich das eigentlich gar nicht ganz gerne sehe in meinem Netz, weil es eh schon belastet ist. Und das sind die Dinge, die ich, ohne jetzt ins Detail zu gehen, da auf jeden Fall mir A, überlegen muss. Ich muss es kennen und dann entsprechend auch vertraglich irgendwie niederschreiben. Aber das, was ich vertraglich niederschreibe, das ist auch ganz wichtig, das muss auch in der Praxis natürlich mit den Systemen verbunden sein, weil die ja miteinander gekoppelt sind. Das heißt, das eine ist das Vertragliche, dabei aber immer überlegen, das muss ich auch hinten raus irgendwie umsetzen, handelbar machen, über IT-Schnittstellen miteinander verbinden, damit die Signale entsprechend dann auch oder die Informationen da auch ankommen.
Und wie läuft es jetzt in der Praxis bei Ihnen mit Green Flexibility? Geben Sie sozusagen am nächsten Tag vor, wie sich der Speicher verhalten darf oder in welchem Rahmen er sich verhalten darf? Wie läuft das?
Also dadurch, dass wir im Moment nur einen Speicher über den netzneutralen Vertrag da angeschlossen haben, ist das recht überschaubar. Das ist fein handelbar. Mit dem einen, das ist, wie Sie sagen, man schaut sich das an, man prognostiziert, wir machen schon lange Jahre bei uns im Netz eine Lastprognose, auch natürlich auf der Einspeiseseite das Thema mit Redispatch, Vorprognose und so weiter. Da habe ich allerdings ein Werkzeug, da kann ich agieren, auf der Verbrauchseite eher weniger. Und diese Daten tauschen wir miteinander aus, haben wir an der Schnittstelle gebaut, alles fein. Und jetzt kommen aber noch 8 weitere sogenannte Bessies dazu, wie die in Immelstadt. So, und das in Kombination, das kumuliert sich jetzt auf, wird mit diesem vorhandenen netzneutralen Vertrag, ich sage immer FCA 1.0, nicht mehr funktionieren, weil die wirken natürlich alle irgendwie entweder in die gleiche Richtung oder ein bisschen zeitversetzt. Und deswegen ist man da auch im Austausch, nicht nur mit GreenFlex, sondern alle die jetzt bei uns im Netzgebiet Speicher projektieren, auch schon bauen, demnächst anschließen, dass wir diesen netzneutralen Vertrag, wie wir das in den Hauptpunkten schon genannt haben, bei der Unterschrift, jetzt intensiv auch ausarbeiten und weiterentwickeln. Es wird da eine Weiterentwicklung geben müssen, weil, wie gesagt, einer ist etwas ganz anderes, als wenn ich 8 oder 9 Mal dann mit dieser Leistung von 110 MW bei mir im Netz sehe. Und das ist im Moment gerade die Aufgabe, da sitzen wir sehr intensiv zusammen und stressen uns da ein bisschen.
Aber ich meine, das ist doch das, was man als Investor nicht möchte, dass im Nachhinein, nachdem man schon den Vertrag abgeschlossen hat, jetzt nochmal Änderungen und vielleicht noch weitere Einschränkungen kommen, oder, Frau Bös?
Es kommt darauf an, wenn die Wirtschaftlichkeit nicht gefährdet wird und die Annahmen, die ich damals in meiner Investitionsentscheidung getroffen habe, sich nicht verschlechtern, dann können wir natürlich auch mit Änderungen leben. Und deswegen ist der Austausch auch so wichtig und auch so intensiv, wie er ist, um da genau das sicherzustellen. Denn wir haben natürlich ein Versprechen gegenüber unseren Geldgebern gemacht, das wir halten wollen. Und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass die Wirtschaftlichkeit nicht weiter eingeschränkt wird. Und es gibt aber durchaus Instrumente, um das zu schaffen.
Okay, nennen Sie die?
Beispielsweise der Blueprint, an dem wir aktuell arbeiten, richtig? Also das ist eigentlich auch ein Teil der vielen Diskussionen, die wir mit vielen Verteilnetzbetreibern haben, nicht nur mit der Allgäu-Netz. Und der erlaubt für eine gewisse Flexibilität, auch wenn beispielsweise weitere Batteriespeicher ans Netz kommen, aber beispielsweise auch für Änderungen in dem Lastverhalten vom Verteilnetz, beispielsweise wenn jetzt ein großer Ladepark angeschlossen wird. Und was da einfach wichtig ist, dass wir insgesamt ein Limit für das setzen, was quasi an Einschränkungen vorgenommen werden darf. Beispielsweise in 10% der Zeit darf maximal ein Limit gesetzt werden. Man kann auch auf Volllaststunden schauen. Und solange das nicht überschritten wird, ist es eigentlich relativ, ich sag jetzt mal, nicht egal, aber der Einfluss ist relativ gering, ob ich jetzt in 10% der Zeit eine Einspeiserestriktion habe, wenn beispielsweise viel Photovoltaik passiert, oder ob ich in 5% der Zeit eine Einspeiserestriktion habe und in 5% der Zeit eine Bezugsrestriktion, beispielsweise während Zeiten, in denen ja sehr, sehr wenig erneuerbaren Erzeugungen gibt, wo meistens ja sowieso eine Korrelation ist. Also das ist auch wichtig. Natürlich habe ich kein Verteilnetz in Deutschland, das perfekt den deutschen Strommarkt widerspiegelt. Es gibt immer gewisse regionale Abhängigkeiten. Aber es gibt durchaus eine gewisse Korrelation zwischen Situation im Verteilnetz und Strommarkt und Strompreisen in ganz Deutschland. Und das ist daher durchaus etwas, womit wir leben können, solange halt die Anzahl der Eingriffe oder die Anzahl der Restriktionen auf der Leistungsseite beschränkt ist, kriegen wir das meistens sehr gut beziffert und die Wirtschaftlichkeit ist auch weiter gewährleistet, während der Netzbetreiber weiterhin eine gewisse Flexibilität hat, auch auf Änderungen bei sich im Verteilnetz zu reagieren.
Jetzt ist so ein FCA natürlich eine Möglichkeit, erstmal viele oder mehrere Speicher anzuschließen. Man könnte ja auch argumentieren, Sie können ja Ihr Netz noch ein bisschen ausbauen, Herr Wiegand. Sind FCAs also auf Dauer gedacht als Instrument oder ist es nur eine temporäre Maßnahme?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist ganz klar auf Dauer gedacht. Man liest es im Moment auch so ein bisschen, dass FCAs jetzt kurz die Zeit überbrückt, bis irgendwie ein Trafo erneuert wurde und ein Netz ausgebaut ist. Das ist halt in keinster Weise so. Nach unserer Erfahrung ist ja dessen Asset, ich habe es gerade gesagt, das wirkt, wie es wirkt, was es kann. Und dieses Wirken kumulativ mit 8 oder 9 Anlagen bei anderen Netzbetreibern, wie jetzt hier in Bayern, die noch viel größer sind, muss man sich vorstellen, dass es ja eine richtige Macht ist an Flexibilitäten. Und diese Flexibilitäten müssen in bestimmten Leitplanken mit bestimmten Regeln, die miteinander vereinbart sind, auch in die lange Zukunft agieren. Deswegen ist ein FCA eine Regel, die sich vielleicht im Detail mal so ein bisschen, wenn sich jetzt, keine Ahnung, das kann Frau Böß besser erklären, mit PRL-Markt so ein bisschen was verändern, dann ist vielleicht die Notwendigkeit in die PRL, in die schnelle Reaktionsphase da, Fahrweise, Batteriespeicher werden sich auch verändern. Aber dieses FCA zu sagen, in welchen Leitplanken denn der Speicher an dem Netz in Gänze sich bewegen darf und soll, damit die Systemstabilität gewährleistet ist. Das kriege ich nicht mit extremen Netzausbau und ganz großen Trafos hin, was auch totaler Nonsens wäre im Verhältnis zu dem, was ich da investieren müsste. Also das lese ich jetzt im Moment gerade öfters, da bin ich ganz klar anderer Meinung, dass die FCA ein Regelwerk ist, was uns im Betrieb auf jeden Fall verfolgen wird, nicht jetzt in 3 Jahren dann abgeschafft ist, weil ich dann den einen Trafo ausgewechselt habe, in keinster Weise.
Ich glaube, was da auch wichtig ist, ist, wir brauchen Batteriespeicher auch auf Verteilnetzebene. Herr Volker, du hast es eben schon gesagt, ihr habt auch eine gute Photovoltaikspitze und wenn man dann dafür sorgt, dass Batteriespeicher im Rahmen von einem FCA entsprechend da auch gegenwirken können, dann ist der Effekt von Batteriespeichern im Verteilnetz meistens einer, der dazu führt, dass ich weniger Netzausbau brauche. Und wenn ich das mit sehr, sehr wenig Einschränkungen im Rahmen von einem FCA hinbekomme, dass der Batteriespeicher genau diesen Netzausbau quasi vermindert, dann ist das genau das, wo wir eigentlich auch ansetzen wollen und auch gemeinsam drüber sprechen wollen, dass wir da gemeinsame Lösungen entwickeln, die für A, weniger Netzausbau sorgen können, aber B, auch weiterhin für eine hohe Integration von Erneuerbaren. Denn als Batteriespeicherbetreiber habe ich einerseits natürlich ein Interesse daran, einen möglichst flexiblen Netzanschluss zu haben, den ich nutzen kann, wann ich will und wie ich will. Aber ich habe noch ein viel, viel größeres Interesse daran, dass unsere Energiewende weitergeht und weiter Erneuerbare gebaut werden. Und ich glaube, dass das eine zum anderen führt. Also wenn ich dafür sorge, dass der Batteriespeicher die Netzkapazitäten nicht sozusagen wegnimmt, die eigentlich eine Photovoltaikanlage braucht, dann sorge ich auch dafür, dass entsprechend mehr Photovoltaikanlagen im Verteilnetz gebaut werden können. Und das ist auf jeden Fall unser ureigenes Interesse.
Ja, wo wir gerade über Photovoltaikanlagen sprechen, ja, also diese Photovoltaikspitze ist ja im Süden ein echtes Problem und im Moment steht Ihr Speicher ja im Netz und der Strom, der da sozusagen mittags auftritt, der kommt an Ihrem Speicher vorbei. Aber wenn Sie jetzt sagen, wir können keine weiteren Speicher erstmal genehmigen, wir brauchen ein FCA, betrifft das dann auch Speicher, die zum Beispiel ein Anlagenbetreiber für eine Photovoltaikanlage hinter seinem Netzanschlusspunkt errichten möchte oder einen Industriebetrieb auf seinem Gelände?
Nein, das ist auch ganz wichtig gewesen, bei der hohen Anzahl an Anfragen zu schauen, auf das Messkonzept zu schauen, wie Sie jetzt das gerade sagen. Das erkenne ich ja nur, wenn ich auf das Messkonzept schaue. Und wenn ein PV-Park das Puffern seiner Einspeiseleistung ein Stück weit mit einem Speicher ein bisschen kletten möchte und diesen Speicher hinter dem Messpunkt hängt, der aber nur hinter dem Messpunkt hängt und quasi aus der PV-Anlage Strom beziehen kann, nicht jetzt aus beim Netz, wenn zum Beispiel jetzt Schnee drauf liegt im Allgäu oder so irgendwas, dann ist es ein ganz klaren Grünstromspeicher, dann bin ich in dem EEG-Bereich. Die winken alle Netzbetreiber 1:1 durch. Manche erläutern aber, dass der Speicher so ist und haben dann trotzdem die Möglichkeit, Strom aus dem Netz zu ziehen und damit auch marktwirtschaftlich zu agieren, dann bin ich sofort auf der ENWG-Seite, auf der Graustromseite. Und das, was Sie als Zweites gesagt haben, das ist auch vollkommen richtig, dass jetzt viele Industriebetriebe hinter ihrem Zähler, also hinter der angeschlossenen oder vereinbarten, vertraglich vereinbarten Netzanschlussleistung, sage ich jetzt mal, Großkunde 3 MB, sich irgendwie optimiert hat, Industriebereich verändert hat und hat auf einmal 500, 800 kW Kapazität übrig. Da kommen ganz viele Themen oder auch an Dienstleister zu uns, auch über die Kunden, dass man da einen Speicher behind the meter setzt und den quasi nutzt, um in dem Betrieb entsprechend das zu optimieren. Wenn der unsere Anschlussleistung nicht jetzt noch weiter extrem erhöht um 3 oder wie viel MW, dann ist es auch fein, weil der hat ja seine Anschlussleistung, mit der kann er arbeiten. Ob mit dem Produktionsbetrieb oder mit PV, weil er die eh schon mit Eigenstrom auch optimiert und jetzt noch einen Speicher dazu baut. Das ist auch was, was wir im Moment sehr stark erkennen, ja.
Das heißt, FCAs betreffen eigentlich nur Netzspeicher oder Grünstromspeicher, die auch mal Strom aus dem Netz ziehen möchten.
Wir reden heute über das Thema Batteriespeicher am Netz, richtig. FCA wird auch verwendet an diesen, sage ich jetzt mal, überplanten Netzkoppelpunkten, wo ich eventuell mit Einspeisern, Wind und PV, darüber rede, dass ich meinen Netzkoppelpunkt mit 1,2, 1,3 überplane. Dort spricht man auch von FCAs, da kommt man manchmal so ein bisschen durcheinander, was ist jetzt gerade gemeint. Wir hier im Moment sprechen jetzt darüber, wie man Großbatteriespeicher in die, sage ich jetzt mal, Leitplanken bringt mit einem FCA, genau. Mhm.
Lassen Sie uns mal über Fairness sprechen. Ja, also der Investor, der kauft sich ein Grundstück, der kauft sich einen Batteriespeicher, der zahlt Baukostenzuschuss und vielleicht künftig, wissen wir noch nicht, auch Netzentgelte. Und dafür muss er trotzdem Einschränkungen hinnehmen. Kann er auch von Ihnen eine Entschädigung dafür bekommen?
Ja, dafür hat es, weil oftmals die B-Netz A genannt wird, B-Netz A soll doch irgendwelche Leitplanken definieren, hat die B-Netz A. Die B-Netz A hat Leitplanken definiert, dass man im Bereich des Baukostenzuschusses, wenn man sich vertraglich irgendwie einigt, dass es dem Netzbetreiber da ein Stück weit, sagen wir jetzt mal, besser geht, kann man den Baukostenzuschuss reduzieren. Das ist die Leitplanke, die die B-Netz A gesetzt hat. Und das haben wir auch im Zuge der, sage ich jetzt mal, vorhin genannten Zuteilung der weiteren 8 Verträge, haben wir genutzt, diesen Hebel. Weil wir sagen, wir möchten in diesen netzneutralen Vertrag bestimmte Dinge gerne reinschreiben. Die sind uns wichtig und dafür gehen wir in den BKZ einen gewissen Prozentsatz zurück. Und das bringt dann hier die anderen in den Business Case rein, wie alle anderen auch, die uns da anfragen oder angefragt haben und schauen sich an, ob das in Ordnung ist. So fair sind wir.
Aber der BKZ ist so eine Einmalzahlung am Anfang des Batteriespeicherlebens. Reicht das als Zugeständnis, Frau Böß?
Ich glaube, da sind uns ein bisschen die Hände gebunden, um irgendwas anderes zu machen. Also es ist schwierig, Zahlungen vom Netzbetreiber zu erhalten für Einschränkungen, die wir sehen im laufenden Betrieb. Und ich glaube, der BKZ ist aktuell mit der Rechtsgrundlage, die wir haben in Deutschland, besser als gar nichts, sage ich jetzt mal so. Würden wir uns wünschen, dass vor allem für netzdienlichen Einsatz auch Leistungen vom Netzbetreiber in den Speicherbetreiber fließen würden? Ja, auf jeden Fall. Denn eine netzdienliche Leistung kann bei uns, also wenn wir netzdienlich, bedeutet für uns, dass wir nicht nur unsere Leistung einschränken, sondern zu einem gewissen Verhalten gezwungen werden, so beispielsweise, dass wir gezwungen werden, in den Abendstunden zu entladen, dann sorgt das ja dafür, dass ich diesen Strom trotzdem auch an der Strombörse verkaufen muss. Und vielleicht passt das dann an dem Tag nicht unbedingt zu dem, was im Verteilnetz passiert. Das heißt, im Verteilnetz ist der Engpass vielleicht zwischen 18 und 19 Uhr. Die besten Erlöse hätte ich aber eigentlich an der Strombörse zwischen 19 und 20 Uhr erlösen können, wenn ich da entladen hätte. Und dafür gibt es aktuell wenig Möglichkeiten, einen Batteriespeicher zu vergüten. Also man müsste Ausschreibungen für netzdienliche Speicher machen als Netzbetreiber. Und das aber ein, ich sag jetzt mal, marktdienlicher Speicher, wenn man so will, also ein Batteriespeicher, der wirklich nur am Markt sich optimiert, diese netzdienlichen Einsätze auch vergütet bekommt. Dafür gibt es eigentlich keine Handhabe des Netzbetreibers. Und das wäre durchaus wünschenswert, so etwas zu haben, so ein Instrument. Oder Volker, wie seht ihr das? Ich sehe, du nickst, aber...
Ja, genau. Also, soll ich dazu kurz was sagen?
Ja, bitte.
Das ist so ein Blick nach vorne. Also ist ein spannender Punkt, weil wir haben es vorhin so ein bisschen rausgehört, die Speicher, die im Moment so alle am Netz sind und dem Netz was Gutes tun, die schauen alle auf den Markt. Die wirken natürlich auf der ÜNB-Seite, weil sie da Primärregelleistung bringen und auch echt da was Gutes tun, das Gesamtnetz stabil zu halten. Bei uns in der Region schauen die noch gar nicht auf uns, was uns gut tut. Das ist so, das ist einfach so gewachsen. Und jetzt unser Ansatz ist es, die regionaler spürbarer zu bekommen, wirksamer hinzubekommen, dass sie in unseren Leitplanken des Netzes auf jeden Fall keinen Schaden anrichten. Systemstabilität ist first. Aber dann, weil Sie haben vorhin das richtig gesagt, wir erzeugen, keine Ahnung, letzte Zeit im April schon mal 210 MW Solarstrom und schieben 180 davon weiter zu den Lichtwerken. Schieben das durchs Netz, bei Ihnen, bei denen durchs Netz und so weiter. Das heißt, wenn wir das hier behalten könnten, würden wir weniger über die Assets fahren an Belastungsenergie, sage ich jetzt mal, könnten das nutzen und später wieder ausspeisen. So. Und das muss man prognostizieren und das wäre sinnvoll für unser Netz. Und dieses Sinnvolle werden wir jetzt aufgrund der Erfahrung aus Immelstadt jetzt auch gerade mal versuchen, konkret auszurechnen. Also ex post kann man das ganz gut tun. Und dann überlegen, ob diese FCA einfach jetzt zu akzeptieren ist, was vom Grundsatz her aus Netzbetreibersicht immer ganz einfach möglich ist. Oder wenn man in die Agnes reinschaut, ist ja das mit dem dynamischen Netzgeld so ein bisschen da auch schon verankert, dass man sagt, hey, ich reize die örtlichen größeren Speicher ein Stück weit an mit dynamischen Netzentgelten, damit sie auch von uns einen Impuls bekommen, um regionaler zu wirken. So, Agnes steht aber leider nur Netzebene 1 bis 3 drin, das sind die großen Netzbereiche, wo Speicher hängen. Bei uns hängen sie alle an der Netzebene 4, die Speicher. Das heißt, und wir haben nächstes Jahr schon die Aufgabe, hier was zu tun. Und unser Ansatz ist es deshalb für diese Verteilnetzebene, das darzustellen, wie eventuell auch, keine Ahnung, ob ich das jetzt Anreiz nenne oder Identifikation von irgendwelchen Impulsen, wo für uns vielleicht im kleinen Vieh an Kosten bedeutet, aber im großen, volkswirtschaftlich gedacht, Geld spart. Sowohl in der Leistungsspitze, weil man es reduzieren kann, Stichwort Netzentgelte, oder auch in der Investition. Das versuchen wir darzustellen. Und sind auch da mit der BNetzA auch ein Stück weit in Kontakt. Das findet man auch dort sehr interessant. Aber es ist eine, wie gesagt, Blick nach vorne, Weiterentwicklung. Und das möchten wir in der zweiten Jahreshälfte auf jeden Fall mal darlegen und mal diskutieren.
Jetzt haben Sie sich auf einen FCA geeinigt, der gewisse Einschränkungen umfasst, die aber begrenzt sind, wenn ich das richtig verstanden habe, auf maximal 10%. Die sozusagen zu Einschränkungen in der Vermarktbarkeit des Batteriespeichers führen. Werden diese 10% schon ausgenutzt bei Ihnen oder ist das eigentlich niedriger?
Also jetzt muss man wieder unterscheiden, den einen Vertrag, ja, den wir jetzt gelebt haben, da war das, was wir da vereinbart haben, war ausreichend, vollkommen richtig. Und das, was wir jetzt gerade sehr intensiv sehr fair, aber auch sehr hart diskutieren, ist dieses FCA 2.0, wo man mit der größeren Anzahl an Speichern jetzt agieren müssen. Und da sind wir noch nicht durch, da sind wir noch mittendrin, haben aber da den großen Vorteil, dass wir auf Erfahrungswerte des Immenstädter Speichers zurückgreifen können und mit in allen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, mit KI und Prognosetools, das jetzt uns auch anschauen, auswerten und dann diese Ecken, diese Ranges definieren, die anders aussehen werden als in dem ersten Vertrag in Immenstadt, der natürlich ein Stück weit Bestandsschutz hat. Aber alle anderen werden dann mit uns diesen, sage ich jetzt mal, FCA 2.0 auch, weil sie auch bei der Entwicklung mit dabei sind, dann für die kommende Zeit dann mit uns vereinbaren. Der ist aber bei uns jetzt noch nicht fertig.
Wenn ich das jetzt richtig höre, dann setzen Sie sich praktisch mit mehreren Speicherherstellern zusammen, ja, und machen quasi einen Workshop und diskutieren, welche Einschränkungen sind notwendig, wo können die Speicherbetreiber mitgehen. Ist das auch eine Herangehensweise, die wir auf Deutschland übertragen können, wenn wir jetzt mal in Richtung Rollout denken?
Ich glaube, das ist wenig skalierbar. Es ist immer eine tolle Diskussion, wenn ich überlege, in wie vielen Verteilnetzen Deutschlands wir Batteriespeicher entwickeln und bauen, dann wird es wahrscheinlich schwierig, das hinzubekommen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir da in dieser Arbeitsgruppe durchaus Pionierarbeit leisten und ich hoffe, dass die auch seine Früchte tragen wird. Und wir haben ja auch als Green Flexibility und unter anderem auch mit dem ganzen Input, den wir aus unserem ersten FCA haben, aus einem Jahr Betriebsdauer, den ganzen Daten, aber natürlich auch den Diskussionen mit Algonetz und anderen VNBs, diesen Blueprint entwickelt. Wir hoffen durchaus, dass der auch dafür sorgt, dass wir gewisse Leitplanken und auch unsere Perspektive als Batteriespeicherbetreiber ganz transparent und offen darlegen und dass man möglichst viele FCAs innerhalb dieser Leitplanken realisiert bekommt. Wir wissen natürlich, dass jedes Netz anders ist in Deutschland und dass ich nicht es schaffe, einen Vertrag überall hinzubringen und überall genauso zu unterschreiben. Das ist auch in Ordnung. Und ich glaube, dass die Feinheiten durchaus diskutiert und besprochen werden müssen, Aber dass dieses Grundgerüst, das wir uns überlegt haben, durchaus genug Flexibilität und Freiraum lässt, um genau das zu tun.
Jetzt haben Sie einen Blueprint entwickelt, aber E.ON zum Beispiel hat ja so eine Art Standardvertrag schon veröffentlicht, der sozusagen, man hört eher die Sicht des Netzbetreibers widerspiegelt und nicht so sehr akzeptabel erscheint für Batteriespeicherbetreiber. Ist das sinnvoll, dass Netzbetreiber jetzt mit ihren Vorstellungen, mit ihren Rahmenverträgen an die Öffentlichkeit gehen und sagen, okay, entweder du nimmst es an oder du kriegst keinen Netzanschluss? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit für eine standardisierte Herangehensweise, um möglichst schnell möglichst viele Batteriespeicher ins Netz zu kriegen?
Ich glaube, was wir sehen, ist, dass die Diskussion und der Austausch zwischeneinander super wichtig ist, und zwar am besten zu einem sehr frühen Stadium. Was wir gesehen haben in sehr vielen Gesprächen ist, dass wenn man sich erstmal gegenseitig zuhört, die Interessen und die Probleme voneinander versteht, dass man meistens Lösungen findet, die für beide Seiten passen. Und wenn ich mich hinsetze und überlege, okay, was ist das Problem bei mir im Netz, und dann daraus Lösungen ableite, die aus meiner beispielsweise Netzbetreibersicht sinnvoll sind, dann sorgt das meistens dafür, dass der Batteriespeicherbetreiber damit nicht so gut klarkommt, sondern wichtig ist, dass man sich gegenseitig zuhört. Und es gibt auch nicht nur eine Lösung für ein Problem. Es gibt meistens 10 verschiedene Lösungen, und es gibt sicherlich Situationen, in denen eine Lösung nicht gut für den Speicherbetrieb ist. Deswegen ist aus unserer Sicht der Austausch wichtig einerseits. Andererseits glauben wir nicht, dass wir ein Standardvertragswerk beispielsweise brauchen als rechtlichen Rahmen, sondern dass wir klare Do's and Don'ts, also quasi Sachen, die müssen unbedingt in einem FCA stehen beispielsweise, dass wir aber auch beispielsweise Thematiken haben, okay, das funktioniert nicht. Was wir beispielsweise gesehen haben in den ersten Gesprächen ist, dass das Thema Haftung beim Speicherbetreiber sehr stark ausgeprägt war in Vertragswerken, in denen wir quasi als Speicherbetreiber eine Netzprognose machen müssen. Und falls die Prognose falsch ist, würden wir dafür haften. Das ist natürlich schwierig, denn wir haben ganz viel Informationen über den Netzzustand gar nicht. Wir wissen beispielsweise gar nicht, ob die Photovoltaikanlage nebenan gerade eine Wartungsmaßnahme hat und deswegen vielleicht vom Netz ist, müssen aber trotzdem den Netzzustand vorhersagen, und wenn er falsch ist, haften wir. Sowas ist natürlich schwierig, und da würden wir uns durchaus einen etwas klareren rechtlichen Rahmen wünschen, ja. Aber was wir auch sehen, ist das, was wir da als Blueprint entwickelt haben, dass wenn man sich in dem Rahmen bewegt, beispielsweise dieses Limit von 800 Volllaststunden im Jahr als maximale Einschränkung der Wirkleistung, dass man innerhalb dieses Rahmens noch sehr stark individualisieren kann und dass das auch notwendig ist.
Wie würden Sie sagen, unterscheidet sich Ihr Blueprint jetzt am stärksten vielleicht von dem Vorschlag, der beispielsweise von E.ON auf dem Tisch liegt?
Wir haben verschiedene Vorschläge von verschiedenen E.ON-Netzbetreibern gesehen. Das heißt, es gibt jetzt nicht so den einen E.ON-Standard, soweit ich das wahrgenommen habe. Aber vielleicht, um ein paar Themen herauszuheben. Das eine ist ganz klar, dass wir ein zeitliches oder ein voller Stundenlimit haben müssen, auch um die Finanzierung unserer Batteriespeicher zu realisieren. Das ist ein wichtiger Aspekt. Der zweite wichtige Aspekt ist durchaus, dass wir sehen, dass die Prognose von sowohl Last als auch Erzeugung beim Netzbetreiber liegen muss. Und wir glauben auch, dass es eine Pflicht des Netzbetreibers ist, sich über den zukünftigen Netzzustand zu informieren und daraus entsprechend die Einschränkung abzuleiten und dann uns gerne elektronisch zu kommunizieren. Und die berücksichtigen wir dann auch. Dabei ist wichtig, dass diese Restriktionen uns vor den Regelleistungsauktionen vorliegen müssen. Das heißt, am Vortag um 7 Uhr muss ich wissen, was ich morgen noch machen darf und was ich nicht mehr machen darf. Unser Blueprint sieht aber tatsächlich auch vor, dass ich etwas konservativer einschränken kann und dann aber Einschränkungen auch wieder aufheben kann. Und das entsprechend dann auch weniger auf dieses maximale Kontingent angerechnet wird. Das heißt, auch da gibt es eine gewisse Flexibilität. Das ist das Thema rund um Wirkleistungseinschränkungen, wenn man so möchte. Wir sehen außerdem, dass in vielen der Verträge eine grundsätzliche Limitierung der Teilnahme an den Regelleistungsmärkten gefordert wird, die meistens an die Wirkleistungsgradienten geknüpft ist. Und wir glauben, dass statt per se alle Batteriespeicher, die ans Netz gehen, heute schon einzuschränken, es sinnvoller wäre, das an den Speicherzubau im lokalen Verteilnetz zu koppeln. Das heißt, wir sehen bei manchen in manchen Netzregionen sind wir der erste Batteriespeicher. Und die Sorge der Netzbetreiber, die quasi diese Limitierung verursacht, ist, dass ein Vollabruf in der Regelleistung zu Problemen im Netz sorgen führen könnte, wenn alle Batteriespeicher zeitgleich in der Regelleistung sind und entsprechend dieser Vollabruf stattfindet. So, das könnte jetzt im Allgäu-Netz beispielsweise dazu führen, dass auf einmal 100 Megawatt mehr innerhalb von 30 Sekunden im Netz unterwegs sind, egal in welche Richtung. Und dass so ein Verhalten nicht wünschenswert ist, kann ich verstehen. Andererseits sehen wir ja, dass ich nicht von Tag 1 auf Tag 2 alle Batteriespeicher ans Netz bringe, sondern der Zubau auch da langsamer erfolgt und graduell erfolgt. Und da sehen wir oder fordern wir, dass wir nicht von Anfang an eingeschränkt sind, was die Regelleistungserbringung angeht, sondern dass quasi mit zunehmendem Speicherzubau in dem relevanten Netzabschnitt entsprechend auch die Regelleistung weiter eingeschränkt werden darf, entsprechend dann aber auch auf ein Limit, das irgendwann eintreten muss. Also dass wir beispielsweise gar keine Regelleistung mehr erbringen dürfen, ist aus unserer Sicht eher schwierig abbildbar, weil das einfach noch eine wichtige Erlösquelle für Batteriespeicher ist. Ein drittes Thema ist der Wirkleistungsgradient. Das springt jetzt, glaube ich, ein bisschen den Rahmen und wird ein bisschen zu technisch, aber auch da haben wir verschiedene Ansätze für, die wir auch im Live-Betrieb erprobt haben.
Ja, weil ich finde gerade dieses Thema Primärregelleistung schon auch spannend, weil ich meine, da ist ja eine Auktion dahinter. Das heißt, Sie wissen ja dann auch, sind Sie sozusagen bezuschlagt worden, sollen Sie oder können Sie Primärregelleistung liefern oder nicht? Das ist ja auch eine Rückmeldung, die man eigentlich dem Netzbetreiber geben könnte, so nach dem Motto, hör mal zu, wir haben für morgen Primärregelleistung bekommen. Und wenn der merkt, okay, alle meine anderen 8 Batteriespeicher haben das auch, dann könnte es natürlich kritisch werden. Aber dann wäre es zu spät, um noch einzugreifen, oder?
Richtig. Also das tun wir bereits heute. Wir melden über die Connect Plus Plattform, ob wir in der Regelleistung aktiv sind. Und wir können auch sehr gerne mitmelden, mit welchen Leistungen wir dort aktiv sind. Das heißt, die Information liegt dem Netzbetreiber vor. Nach den Auktionen sind wir natürlich ein zuverlässiger Marktteilnehmer und werden diese Regelleistung auch erbringen und haben daher keine Möglichkeit mehr, Einschränkungen vom Netzbetreiber anzunehmen. Denn wir sorgen ja, also wenn wir Regelleistung erbringen, sorgen wir für Systemstabilität und für die Frequenzerhaltung und sind auch als Vertragspartner des Übertragungsnetzbetreibers dazu verpflichtet, das zuverlässig zu tun. Und deswegen ist wichtig, dass wir vor den Auktionen wissen, ob es Einschränkungen gibt.
Ist es aus Ihrer Sicht wirklich sinnvoll, die Batteriespeicher in der Hinsicht also auf bestimmte Märkte zu begrenzen, Herr Wiegand?
Das heißt begrenzen, aber das, was eben Leandra gesagt hat, dass wir auf eine bestimmte Grenze zuwandern und dann wieder ein Stück weit nachlevelieren, das möchte ich ganz kurz aufgreifen, weil das an der Stufe stehen wir jetzt wieder. Also wir haben ja diese Übersicht und so weiter und sehen, dass man dieses Limit, was wir uns für diese PL-Geschichte da bei allen, die das liefern, ist ja nicht nur das Thema Batteriespeicher, dass wir jetzt erreicht haben und wenn jetzt mit allen, die ja bei uns schon gelistet sind, ins Gespräch gehen und sagen, du, jetzt haben wir das hier und so erreicht, jetzt wenn wir einen Schnaps hier in der möglichen Zuteilung reduzieren. Das ist ein normaler Prozess, das muss man monitoren und muss dann aber auch natürlich diesen Schritt gehen, weil wir haben diesen Überblick. Aber wenn das Verständnis auf der anderen Seite da ist, und das ist das Entscheidende dabei, dass man weiß, wie, das ist eigentlich der Kern, dass man weiß, was auf der anderen Seite wirkt, gleichzeitig seinen Standpunkt vertritt, aber das Verständnis von dem anderen Stuhl hat. Und dann ist das ein Prozess, der sehr fachmännisch ablaufen kann, dass man, wenn man da wieder eine Einschränkung hat, keine Ahnung, kann jetzt gar keinen Betrag nennen, 6-stelligen Betrag, nur wegen dieser einen Anpassung, dann schmerzt das mit Sicherheit. Aber dann ist es aber auch ein Punkt, der nicht groß da diskutiert wird, weil es auf das große Ganze einzahlt, nämlich dass das Gesamtsystem irgendwo stabil bleibt. Man muss es aber halt nur verstehen, wie das eine oder andere wirkt, vor allem aber auch in Menge wirkt. Man ist ja als Einspeicherbetreiber X, ist man ja nur Teil der ganzen Community in dieser einen Region. Das Verständnis haben ist nicht so ausgeprägt manchmal, aber das ist wichtig.
Jetzt gibt es schon einige Vorschläge, Musterverträge, Blueprints haben Sie, der Windverband hat Baukastenprinzip angeregt. Welche Vor- und Nachteile gibt es von den einzelnen Vorschlägen und wie lässt sich wirklich verhindern, dass FCAs zu restriktiv sind, Frau Bösen?
Ich glaube, wichtig ist, dass wir nicht zu sehr über Vertragsklauseln sprechen, sondern erstmal über ein Grundkonzept und ein Grundverständnis auch schaffen und dass wir im Austausch bleiben. Das ist aus meiner Sicht das Relevanteste und auch eigentlich das Instrument, mit dem wir in der Vergangenheit als Batteriespeicherbetreiber immer sehr gut gefahren sind. Das heißt, wenn man sich gegenseitig zuhört und dafür sorgt, dass die Wirtschaftlichkeit des Batteriespeichers nicht allzu sehr eingeschränkt wird, dann haben wir eigentlich immer gute Lösungen und gute Wege gefunden. Wie gesagt, ich glaube, es ist durchaus wichtig, dass wir einen Rahmen schaffen, in dem gewisse Themen rechtlich erlaubt sind und gewisse Themen nicht. Und auch, dass die Netzbetreiber gewisse Pflichten wahrnehmen, beispielsweise das Thema Lastprognose, was aus unserer Sicht wirklich sehr wichtig ist.
Und wenn, also bei Ihnen hat es ja gut geklappt mit der Kommunikation, aber wenn so eine Verhandlung auch mal festfahren, benötigt man eine Vermittlungsinstanz?
Ich glaube, es gibt ein ureigenes Interesse von den meisten Verteilnetzbetreibern in Deutschland, dass auch bei denen im Netz Batteriespeicher gebaut werden. Und der Austausch ist ja da auch super groß und super relevant, dass verschiedene VNBs, vielleicht die ersten, die schon Batteriespeicher bei sich im Netz haben, andere, die vielleicht gerade noch welche im Bau haben und dritte, die vielleicht noch gar keine Netzanschlusszusagen erteilt haben für Batteriespeicher, auch sich darüber austauschen, fände ich sehr relevant. Ich glaube jetzt nicht, dass wir eine Streitschlichtung oder sowas brauchen. Ich glaube, was wir gesehen haben, ist, dass manche Verteilnetzbetreiber noch ein bisschen zurückhaltend sind und vielleicht erstmal einen Batteriespeicher ins Netz lassen, sich das ein halbes Jahr anschauen. Und das finde ich ehrlich gesagt auch in Ordnung und relevant. Wir teilen sehr gerne Erfahrungen, wir teilen auch sehr gerne Daten und überlegen auch gemeinsam, wie ein Batteriespeicher in jedem Verteilnetz Deutschlands ans Netz gebracht werden kann. Grundsätzlich sind wir aber der Meinung, dass es am Ende des Tages konstruktiv und gemeinsam funktionieren muss. Und wenn wir merken, dass es nicht respektvoll ist auf der Gegenseite der Umgang, dann würden wir uns entsprechend auch zurückziehen.
Aber bei 900 Verteilnetzbetreibern kann so ein Prozess ja sehr unterschiedlich aussehen. Brauchen wir nicht Standards, vielleicht auch gesetzliche Standards durch die BNetzA, die diesen Prozess hin zum FCA irgendwie begleiten?
Die Frage würde ich ganz gerne aufnehmen, weil immer wieder das, was schwierig ist, irgendwie zur BNetzA geschoben wird. Das ist fast ein bisschen ungerecht. Ich glaube, was wir vorhin beim BKZ hatten, dass die BNetzA natürlich dafür da ist, den gesetzlichen Rahmen zu definieren. Die haben auch Festlegungskompetenz mittlerweile und von daher haben sie eigentlich alle Dinge in der Hand. Und da ist es in diesem Bereich, glaube ich, wichtig, das, was ich vorhin bei BKZ gesagt habe, mit diesen Leitplanken auch maximal bei diesen FCAs zu setzen. Leitplanke könnte sein, dass wenn man irgendwie nachweisen kann, dass es volkswirtschaftlich und so weiter auch in dem Netzgebiet sinnvoll ist, die Speicher mit Regeln zu belegen. Und die eine Regel ist vielleicht 5 Euro wert, dass diese 5 Euro ganz, ganz wichtig einzusetzen sind in der Vergütung an diese Speicherbetreiber in Mehrzahl, die man bei uns im Netz hat, aber dadurch andere Kosten gespart werden. Also das wäre so eine Leitplanke wie bei dem Reduzieren des BKZs. Man hat auch nicht festgelegt, du darfst nur 15, 15, 25% reduzieren. Nein, man kann den BKZ reduzieren. Und das wäre so eine Leitplanke für mich, auf die möchten wir ein Stück weit einwirken, die wäre für uns wichtig. Das andere ist, und ich hatte damals, wie das angefangen habe, mit dieser Energiewende-Kompetenz gar nicht gewusst, was jetzt wieder alles so auf uns zukommt mit Abfrage von irgendwelchen Dingen, Prozesskosten und hin und her, um die Energiewende-Kompetenz der Verteilnetzbetreiber ein Stück weit zu bewerten. Da wird noch nichts vergütet, aber erstmal zu bewerten. So. Und was man, glaube ich, erkennen, ist eins, dass die Welt natürlich komplexer wird und anstrengender wird in dem Gesamtsystem, auch für den Verteilnetzbetreiber. Und dann fände ich es auch recht fair und auch in Ordnung, dass die sich mit der Lastprognose auseinandersetzen, damit die Grundlage haben für den FCA und die Basis bieten, um Speicher ans Netz zu bringen, für den Gesamtnutzen, den wir vorhin schon öfters jetzt erwähnt haben, dass das eine mit Sicherheit richtige Forderung sein kann von der BNetzA, diese auch gerne monitoren kann. Also das würde ich auch bei der BNetzA sehen. Dann kriegen wir ja auch einen Standard hin. Wir sind ja nicht Standard im Vertrag, wovon ich nichts halte, aber Standard in der Kompetenz, die man hat, um in seinem Netzgebiet einfach die Aufgaben zu erfüllen. Das ist, glaube ich, was ist vielleicht jetzt ein bisschen übergreifend und nicht so ganz so konkret, aber dann wäre diese Energiewende-Kompetenz, was man als Werkzeug ins Leben gerufen hat, fände ich dann ganz sinnvoll eingesetzt.
Also Energiewende-Kompetenz schaffen bei verschiedenen Verteilnetzbetreibern. Und wie sieht's aus mit der langfristigen Evaluierung von FCAs? Müsste man in regelmäßigen Abständen das Vertragswerk nochmal anschauen und anpassen oder verbessern für den Batteriespeicherbetreiber, wenn sich sozusagen die Engpässe nicht so realisieren?
Das ist aus unserer Sicht erstmal begrüßenswert, richtig? Also wenn sich die Engpässe nicht realisieren und beispielsweise im Vertrag 800 Vollerstunden als Limit erwähnt sind und es werden aber nur 400 gebraucht, dann ist das für uns eine willkommene Upside, sag ich mal. Müssen wir dann direkt den Vertrag anpassen? Aus meiner Sicht eher nicht. Also zur Investitionsentscheidung haben wir einmal dieses Limit festgezurrt, das ist eingepreist und wir heißen natürlich willkommen, wenn das nicht genutzt wird.
Okay. Gibt es aus Ihrer Seite noch Sachen, die Sie unbedingt noch erwähnen möchten jetzt in unserem Gespräch, damit das sozusagen mal an die Öffentlichkeit kommt, was sonst mehr so hinter verschlossenen Türen in Workshops besprochen wird und was vielleicht alle sich nochmal mitnehmen sollten als Botschaft?
Ich glaube, wir merken, dass es ein sehr komplexes Thema ist und sehr viel technisches Verständnis auf beiden Seiten erforderlich ist und auch viel Verständnis für die Gegenseite erforderlich ist. Ich habe sehr viel über Netzbetrieb gelernt die letzten Jahre. Ich glaube, viele Netzbetreiber, mit denen wir gesprochen haben, haben sehr viel über Speicherbetrieb gelernt. Und eins meiner Hauptlearnings aus der Zeit ist, dass wir Themen A, flexibel angehen müssen, aber B, auch so einfach wie möglich halten müssen, aber so wirksam wie nötig. Und wir brauchen nicht super komplexe Lösungen, viel hin und her, wo sich am Ende keiner mehr auskennt. Wir sehen teilweise auch Forderungen von Netzbetreibern, dass Fahrpläne von Batteriespeichern eingefriert werden sollen. Und manchmal werden Instrumente vorgeschlagen, die aus unserer Sicht nicht zielführend sind für das, was der Netzbetreiber sich eigentlich vorstellt und was eigentlich der Hintergedanke davon ist, und die dann auch nicht gut zum Speicherbetrieb passen. Und aus unserer Sicht brauchen wir Leitplanken, keine starren Regeln, um genau sowas zu ermöglichen, aber auch weiterhin einfach die Diskussion und den Austausch.
Also Offenheit von beiden Seiten. Herr Wiegand?
Da gibt es fast nichts zu ergänzen. Also warum nehme ich mir jetzt auch gerne Zeit für diesen Austausch oder auch, wir sind unterwegs und machen irgendwo runde Tische, auch als, sage ich jetzt mal, kleine Algonetz, weil wir da schon ein Stück weit Erfahrung haben und die auch gerne teilen. Und mir diese Leitplanke bei der Benitz A auch ganz wichtig ist. Deshalb nehmen wir uns auch ganz viel Zeit, in die Kommunikation zu gehen, die Dinge zu erläutern. Benitz A ist da auch offen in der Aufnahme. Bin gespannt, wie es in der Umsetzung dann auch ist. Aber das ist ganz, ganz wichtig, weil Agnes und die Netzebenen 1 bis 3, das ist hinten raus. Das ist ein komplexes Thema mit Wälzung und dynamischen Netzentgelten. Die Speicherbetreiber oder die Verteilnetzbetreiber, die jetzt schon Speicher haben, die stehen jetzt nächstes Jahr, übernächstes Jahr schon von der Aufgabe, da zu arbeiten. Deswegen viel Dialog, viel Kommunikation und das wird auch extrem gut angenommen. Ich wurde jetzt schon ganz oft auch angesprochen und auch gebeten, dann um einen Austausch zu gehen. Die Zeit nehmen wir uns dann, weil dann entsteht Bewusstsein. Und es entsteht nicht jetzt, wenn man viel in den bekannten Portalen immer mal die eine Meinung oder die andere Meinung nur liest, kann da aber schlecht in den Austausch gehen und Kommentare unten dann durchscrollen. Viel besser ist, man muss bei diesem doch recht neuen Thema einfach, wie Sie es jetzt auch angeboten haben, in den Dialog gehen. Deshalb danke dafür.
Ja, gerne. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Das waren Leandra Bös, Direktor Asset Management bei Green Flexibility und Volker Wiegand, Geschäftsführer von Allgäu Netz. Und wir hoffen sozusagen, dass möglichst viele Netzbetreiber, auch Speicherhersteller, den Podcast heute hören und sozusagen offener und auch ergebnisoffener vielleicht miteinander ins Gespräch kommen. Wenn Sie mehr zu den Diskussionen und Regelungsaufgaben im Netz über Agnes, FCAs und das geplante EEG erfahren möchten, hören Sie auch gerne in unsere Reihe Stimmen der Energiewende hinein, die Sie auf den Podcast-Plattformen hören und jetzt auch auf YouTube sehen können. Dort haben wir zum Beispiel mit Barbie Haller, der Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur, gesprochen, mit Stefan Dohler, Präsident des BDEW und Chef des Netzbetreibers EWE und mit Georg Gallmetzer, Geschäftsführer bei EcoStore, Betreiber eines Großspeichers in Bollingstedt, der übrigens auch einen FCA hat. Und Sie können sich natürlich auch online auf dem Laufenden halten auf unserer Webseite unter www.pvmagazine.de für tägliche Nachrichten oder unser vierteljährlich erscheinendes Magazin. Vielen Dank, dass Sie heute eingeschaltet haben. Hinterlassen Sie gerne ein Like oder ein Abo. Senden Sie uns Ihre Anregungen an podcast@pv-magazine.com. Und dann verabschiede ich mich jetzt bis zum nächsten Mal nach einer kleinen Sommerpause. Tschüss und auf Wiederhören.